los, Curdy, ich wähle dich. Mach eine Kreideschrei-Attacke.
Curdy!
Tele-Curdy! So, da habe ich mir direkt zu Beginn dieser Podcast-Folgenaufnahme die Stimmbänder ruiniert für einen schlechten Gag. Vielleicht habt ihr schon erraten, worum es diesmal geht. In diesem Podcast laber ich nämlich über Kinderserien, die man früher so geschaut hat und das Kuriosum darin. Also irgendwas Merkwürdiges, wie zum Beispiel schlechte Übersetzungen, verschollene Episoden und verbotene Sammelkarten oder auch verbotene Titten. Yep. Darum geht's. Und war es nicht schön, wie ich im Intro meinen eigenen Namen gesagt habe? Findet ihr sowas gut? Mögt ihr sowas? Na, das trifft sich ja ganz wunderbar. Kommt mit auf ein Abenteuer voller Monster, die auch ihren eigenen Namen sagen können und dazu noch handlich in eine Hosentasche passen. Es geht natürlich um Pokémon. Eine Anime-Serie, erschienen in Japan im Jahre 1997 auf TV Tokio und in Deutschland gab's das Ganze ab 1999 auf RTL 2. Sie läuft immer noch, hat mittlerweile über 1300 Folgen in 26 Staffeln. Ich befasse mich allerdings mit der Indigo-Liga, also der ersten Staffel. Beziehungsweise ganz besondere Folgen daraus, die in Deutschland nicht veröffentlicht wurden, nur ganz kurz im amerikanischen Fernsehen liefen und dann nie wieder gesendet wurden. Verschollene Episoden. Pokémon ist selbstverständlich nicht nur eine Anime-Serie, sondern ein ganzes Franchise. Ein Imperium aus Videospielen, Serien, Mangas, Kinofilmen und unfassbar viel Merchandise. Darunter Pokémon-Sammelkarten. Und die sind ein bizarres Phänomen ganz für sich. Mit mehreren Kontroversen. Teilweise wurden sie an Schulen verboten, denn sie sind nicht ganz unschuldig, wie wir später in dieser Podcast-Folge noch herausfinden werden. Pokémon. Alle Aussprachen sind okay, aber sag niemals Pokémons. Dann bist du zum Abschuss freigegeben. Die Mehrzahl von Pokémon ist Pokémon. Der Name setzt sich zusammen aus den englischen Worten Pocket und Monster, stammt aber aus Japan, die diese englischen Wörter eingejapanischt haben zu
Pocket Monster.
Genau, Taschenmonster. Das war nicht immer so. Ursprünglich sollten sie Kapselmonster heißen, beziehungsweise auf eingejapanischt
Kapselmonster.
Abgekürzt dann Kapumon. Denn in Japan sind so Kapselspielzeuge total beliebt. Kann man ein bisschen vergleichen mit Kaugummiautomaten. Also man steckt eine Münze rein, dreht einen Knauf und dann bekommt man ein zufälliges kleines Spielzeug in einer Kapsel. Ich meine, sowas gibt's ja auch in Deutschland. Nur nicht als ich klein war. Da gab es nur Kaugummi. Kleine, geschmacklose, brutal harte Bällchen mit undefiniertem Ablaufdatum, mit vielleicht mal so Plastikring untergemischt. Aber in Japan ist Kapselspielzeug so krass beliebt, dass es das an jeder Ecke, in jedem Laden und sogar schon am internationalen Flughafen Tokio gibt. Es gibt ganze Läden voll mit hunderten solcher Kapselautomaten. Was mich zum Erfinder von Pokémon, Satoshi Tajiri, bringt. Der hatte nämlich als Kind eine ganz besondere Leidenschaft. Zur Schule gehen mochte er nicht so gerne, hat lieber fern gesehen und ist auch lieber in die Arkade gegangen, um am Spielautomaten Space Invaders zu spielen oder dieses Kapselspielzeug zu sammeln. Und nicht nur das hat er gesammelt, sondern auch Käfer. In einem Interview mit dem Time Magazine von 1999 hat er erzählt, er mochte Käfer wirklich sehr gerne, so sehr, dass er der beste Käfersammler von all seinen Freunden geworden ist. Der Beste! Merkwürdig, mit sowas anzugeben, aber okay. Ist das was, womit man jemandem Komplimente machen kann?
Hey du siehst aus wie jemand, der richtig gut Käfer sammelt.
Aber das war in seiner Kindheit in der ländlichen Gegend von Machida, einem Vorort von Tokio, wo er aufgewachsen ist, irgendwie eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Die Kinder sind losgegangen und haben Insekten gefangen. Haben sich verschiedene Methoden überlegt. Ah, die kann man mit Honig anlocken. Oh hier, ich leg nachts einen Stein unter einen Baum und am nächsten Morgen sind da Insekten drunter, weil die da geschlafen haben. Und die hat er dann gesammelt und mir nach Hause genommen und nach Farbe und Größe sortiert. Und er war ganz stolz, weil er die meisten hatte. Er war der Beste! Dazu hatte er auch noch großes Interesse an Videospielen. Es gab in seiner Jugend aber nicht wirklich Informationsmaterial dazu, so irgendwelche Cheats oder hier, das sind die 5 besten Geheimtipps, um bei Donkey Kong zu gewinnen. Und da er so viel gespielt hat, dachte er sich, ja, dann mache ich ihm selber eine Zeitschrift. Und so hat er das Game Freak Magazin gegründet. Ein handgeschriebenes Heftchen, was er selber kopiert und zusammengeheftet und verkauft hat. Und je mehr er über Spiele gelernt hat, desto mehr wurde ihm klar, manche sind halt echt scheiße. Irgendwann mache ich mal mein eigenes Spiel. Kurzer Blick in die Zukunft. Game Freak ist mittlerweile kein kleines selbstgebasteltes Heftchen mehr, sondern der Name der Videospielfirma, die die Pokémon-Games macht. Der Kerl hat's zu was gebracht, weil er keinen Bock auf Schule hatte und lieber gezockt und Käfer gesammelt hat. Aber er hatte eine Leidenschaft und hat seinen Traum akribisch verfolgt und ist irgendwann mit seiner Idee zu Kapselmonstern bei einer gewissen japanischen Herstellerfirma von Videospielen gelandet, namens Nintendo. Kapselmonster oder Kapumon durften sie es aber nicht nennen, oder eher, sie wollten es nicht, denn sie hatten Angst, dass sie verklagt werden. Satoshi Tajiri war in seiner Jugend Fan der der Sci-Fi-Serie Ultraman. Das lief in den End-60ern. Und da hat der Protagonist auch eine kleine Box mit Kapseln drin. Und in diesen Kapseln sind Kaiju, also Riesenmonster, handlich verstaut, mit dem er dann andere Monster oder außerirdische Bedrohungen bekämpfen konnte. Da Satoshi sich auf jeden Fall davon hat inspirieren lassen, wollte man Bezug dazu vermeiden. Das Konzept, Monster in kleinen Kapseln zu sammeln und gegeneinander kämpfen zu lassen, fand Nintendo gut. Aber um rechtlich sicher zu gehen, hat man es dann umbenannt. Hier, pass auf, die Kapseln kann man gut in eine Tasche stecken. Ja, Taschenmonster, Pocketmonster, Pokémon. Perfekt, so nennen wir es. So in etwa hat es sich zugetragen und die ersten beiden Pokémon-Gameboy-Spiele sind erschienen. In Japan waren es rote und grüne Editionen. Die hatten aber ein paar Fehlerchen, die musste man dann beheben und dann kam noch eine blaue Edition raus. Und aus diesem Spielcode der blauen Edition aus Japan sind dann bei uns in Deutschland die Spiele Pokémon Rote Edition und Blaue Edition entstanden. Ja, zwei Spiele mit gleichem Inhalt, der aber je nach Edition nicht vollständig erspielbar war. Was soll die Scheiße denn? Der hochgelobte Gedanke dahinter war, man konnte nicht einfach in seliger Ruhe alleine in seinem Kinderzimmer mit dem Gameboy spielen. Nein, man musste rausgehen und war gezwungen, mit anderen Kindern zusammenzuspielen, die eine andere Edition hatten, um das Ziel des Spiels zu erreichen, nämlich alle Pokémon sammeln. Die waren in beiden Spielen im Spielcode vorhanden, aber standen nicht alle zur Verfügung. Man musste Pokémon tauschen mit einem speziellen Verbindungskabel, was zu dem Zeitpunkt eine bahnbrechende neue Erfindung war. Quasi der Anfang von Multiplayer. Ja, das nur so als Hintergrunderklärung. Das war wichtig, das zu erwähnen, um das Herz hinter dem Ganzen zu erkennen und den Ursprungsgedanken von Pokémon vernünftig wertschätzen zu können. Und auf diesen Spielen basiert die Anime-Serie. Der Hauptcharakter ist ein kleiner 10-jähriger Junge, der die ganze Serie über 10 Jahre alt ist. In den letzten 25 Jahren ist er kein Stück gealtert. Und er hat den wahnsinnig kreativen Namen Ash Ketchum. Da hat sich jemand beim Übersetzungsteam so richtig Gedanken gemacht. Die amerikanische Firma, die damals dafür zuständig war, hieß 4Kids. Die haben sich echt viele Gedanken gemacht und kreative Lösungen gefunden, um diese japanische Sendung in Amerika zu lokalisieren, aber dazu später mehr. Im japanischen Original heißt die Hauptfigur Satoshi, also genau wie sein Erfinder, Satoshi Tajiri. Denn es ist ja seine Kindheit, die da als Inspiration gedient hat. Käfer, Monster, Viecher sammeln. Aber Satoshi, was ist das denn für ein Name? So heißt doch kein Kind. Ich ändere das jetzt. Ich als amerikanischer Übersetzer. Ja! Dazu muss man sagen, alles, was wir in Deutschland von der Pokémon-Serie gesehen haben, stammt aus den USA. Aber die haben das ein bisschen abgewandelt. Japanische Pokémon-Namen wurden verändert, damit die amerikanischen Kids das besser verstehen und auch aussprechen können. Und damit sie sich mit der Hauptfigur besser identifizieren können, hat er einen amerikanisch klingenden Namen bekommen. Ash. Und damit jeder kapiert, was sein Hobby ist, nämlich irgendwelche Viecher schnappen, hat er den Nachnamen Ketchum, Schnapsi, erhalten. In Deutschland wurde das dann so übernommen. Und Ash möchte der beste Pokémon-Trainer der Welt werden. Die beste! Das ist sein Antrieb, das ist seine Bestimmung. Genau wie die Hauptfigur im Gameboy-Spiel zieht er durchs Land, fängt sich Monster in der Wildnis ein, um diese zu trainieren, mit ihnen gegen Pokémon-Arena-Leiter zu kämpfen. Und wenn er die besiegt, kann er Orden verdienen, im Rang nach oben steigen. Und wenn er alle Orden und alle Pokémon hat, dann kann er sich Pokémon-Meister nennen. Das klingt so ganz nett, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das moralisch gar nicht so in Ordnung. Da werden tierähnliche Wesen aus ihrer natürlichen, freien Umgebung gerissen und in winzige Bälle gestopft, in denen sie dann für immer gefangen sind. Im schlimmsten Fall werden sie gar nicht mehr rausgelassen, sondern wandern direkt zur Pokémon-Bank und werden dort auf ewig als Sammelobjekt eingelagert. Und das Beste, worauf diese gefangenen Pokémon hoffen können, ist rausgelassen zu werden, um in einer Art illegalen Hundekampf aufeinander losgelassen zu werden und sich so lange zu beißen und zu kratzen und zu kämpfen, bis sie energielos und schwer verletzt sind. Zum menschlichen Vergnügen! Damit ein 10-jähriger kleiner Junge damit Spaß hat! Darum geht's in der Serie? Natürlich nicht, das wäre doch albern. Nein, es sind noch viele andere Kinder, die Spaß daran haben, nämlich seine Freunde Misty und Rocco, die genauso wie er Pokémon brutal bis zur Erschöpfung gegeneinander kämpfen lassen wollen. Und ein weiterer treuer Begleiter, der nicht fehlen darf, auch wenn er kein Mensch ist, ist selbstverständlich Pikachu. Das ist das erste Pokémon, was Ash ausgehändigt wird, weil nichts anderes mehr da war. Das bekommt er von Professor Eich, einem Pokémon-Forscher, der gleichzeitig Mentor von Ash ist und immer mal wieder auftaucht, um ihn zu beraten. Pikachu ist allerdings ein biestiges und unberechenbares kleines Viech, das ihm die ganze Zeit Elektroschocks gibt, denn es ist ein Elektro-Pokémon. Und selbst wenn man die Serie noch nie geschaut hat und kein Interesse an Pokémon hat, ich glaube, Pikachu ist jedem bekannt. Das ist das Gesicht des ganzen Franchises. So wie Mickey Mouse für Disney oder Darth Vader für Star Wars, was auch zu Disney gehört. Oder das Xenomorph-Alien aus dem Film Alien, was auch zu Disney gehört. Naja, ich schweife ab. Pikachu ist ein süßes, gelbes, mausähnliches Wesen mit spitzen Ohren, schwarzen Knopfaugen und roten Wangen mit einem Schwanz, der wie ein Blitz gezackt ist. Und es ist in etwa so groß wie ein kleiner Hund. Oder eine große Katze. Oder eine sehr, sehr, sehr fette Ratte. Ja, ich glaube, das passt eher. Und der Name Pikachu setzt sich aus zwei japanischen Worten für bestimmte Geräusche zusammen. Pika ist das Brutzeln, was elektrische Funken machen. Und Chu ist der Laut, den eine Maus macht. Pikachu ist also weniger ein Name, sondern eher ein Geräusch. Und das kann man übersetzen mit Brutzelpieps. In der amerikanischen Übersetzung wurde der Name Pikachu zum Glück so gelassen und heißt jetzt nicht irgendwie Red Zap'em. Wobei Pikachu die Bezeichnung für die Spezies-Pokémon ist. Jeder Pokémon-Trainer kann seinen Pokémon einen Namen geben, aber Ash sagt einfach immer, los Pikachu, ich will dich. Er ist einer dieser Menschen, die ihren Hund Hund nennen. Aber er ist 10, was soll man erwarten? Pikachu ist generell etwas eigensinnig, möchte nicht im Pokéball gefangen sein. Zu Recht. Deshalb ist es in den meisten Folgen neben Ash zu Fuß unterwegs, gehorcht ihm aber nicht so richtig und versetzt ihm immer mal wieder Donnerschocks. Was uns zu Ashs zweiter Begleitung bringt, nämlich Misty. Die ist genauso wie er 10 Jahre alt, will die beste Wasser-Pokémon-Trainerin werden und gleich in der ersten Folge klaut Ash ihr das Fahrrad, was dann auch noch von Pikachu mit dem Donnerblitz zerstört wird. Und daraufhin verfolgt Misty sie, weil sie will, dass gefälligst ihr Fahrrad ersetzt wird. Der Grund, warum sie sich ihm anschließt, ist also nicht, weil sie sich so gut verstehen, sondern Diebstahl und Sachbeschädigung. Neben illegalen Tierkämpfen ist das der Grundbaustein ihrer Freundschaft. Was ist das denn für eine Serie? Im Laufe der Geschichte vergisst sie aber ihr Fahrrad und die beiden werden gute Freunde. Sie treffen auf Rocco, der Pokémon-Züchter werden möchte. Der ist schon 15, voll alt. Und er nimmt sich der beiden an, passt ein bisschen wie ein großer Bruder auf sie auf und versorgt sie auf ihrer Reise immer mit Essen. Und in Bezug auf Essen gab es ein bisschen Probleme, wo die amerikanischen Übersetzer übereifrig waren. Nicht nur die Namen der Hauptfiguren wurden für das amerikanische Publikum verändert, sondern auch das Essen. Zum Beispiel in der Folge Rassaf dreht durch. Da sitzen Rocco und Misty am Wegesrand und essen Onigiri. Für den Fall, dass irgendwer nicht weiß, was es ist, das ist einfach so ein geiles, fettes Reisbällchen in so Dreieckförmchen gepresst, mit einem Algenblatt drum, damit man sich nicht die Finger klebrig macht. Und das kann nur aus Reis bestehen, da kann aber auch was reingedrückt worden sein, wie Thunfisch oder so. Kann verschiedene Füllungen haben. Wobei ich finde, das ist eines der schönsten Gefühle der Welt, ist einfach nur den Mund voller Reis zu haben. Das ist in Japan so eine typische Wegzehrung, wie bei uns eine Brotstulle oder so. Und in der Folge hat Rocco sie gefüllt mit Umeboshi, was salzig, säuerlich eingelegte Pflaumen sind. Jedoch, die amerikanischen Übersetzer haben sich gedacht, Moment mal, Onigiri mit Umeboshi? Was soll das denn sein? So weit kommt das noch, dass wir ausländische Begriffe für Essen benutzen. Das geht ja mal gar nicht. Und auch noch Reisbällchen am Wegrand essen. Ist in den USA nicht annähernd so verbreitet wie in Japan. Pass auf, wenn das Kinder sehen. Die dürfen auf keinen Fall damit konfrontiert werden, dass es andere Kulturen gibt mit anderem Essen. Ich ändere das jetzt. Ich als amerikanischer Übersetzer. Und so kommt Ash zu seinen Freunden, die mit dem Mund voller Reis, mit Reisbällchen in der Hand zu ihm sagen, diese Donuts schmecken klasse. Die sind mit Marmelade gefüllt. Bravo. Huh. Nochmal gut gegangen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn jemand gemerkt hätte, dass die Serie aus Japan kommt. Rocco hat nicht Onigiri gemacht, sondern weiße, dreieckige Marmeladendonuts mit schwarzem Algenblatt drumrum, die sowas von gar nicht aussehen wie Donuts. Eine Glanzleistung, und da das Synchronstudio in Deutschland auch nur die amerikanische Version als Vorlage hatte, wurde es auch auf Deutsch so übernommen. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel für den Unterschied zwischen Übersetzung und Lokalisierung. Bei der Übersetzung werden die Wörter in die jeweilige Sprache übersetzt, und bei der Lokalisierung werden kulturelle Aspekte umgewandelt und unter Berücksichtigung des Zielmarkts angepasst. Man hätte es mit Reisbällchen übersetzen können, aber nein, es wurden Donuts draus gemacht, weil die in der Alltagskultur in den USA mehr verbreitet sind. Fun Fact! Der Begriff Donut hat sich erst ab dem Jahr 2000 in Europa durchgesetzt. In der Zeichentrickserie Die Simpsons sind Donuts ja das Lieblingsessen von Homer Simpson, aber in den frühen 90ern, als Die Simpsons in Deutschland erschien, wusste keine Sau, was Donuts sind. Deshalb wurde es in den ersten Folgen noch übersetzt mit Schmalzkringel. Finde ich irgendwie witzig, dass es schon 10 Jahre später, als Pokémon dann rausgekommen ist, ein bekannter Begriff war, der keine deutsche Lokalisierung gebraucht hat. Sonst hätten Rocco und Misty am Wegesrand gesessen und gesagt, diese Mettbrötchen sind klasse. Die sind mit Zwiebel und Hackepeter gefüllt. Ja, aber mit diesen beiden zieht Ash durchs Land, um neue Pokémon zu finden, die es dann einzufangen oder zu studieren gibt. Und da die Story langweilig wäre, wenn alle nur Freunde sind, muss es natürlich auch noch böse Kinder geben. Einmal Ashs Erzrivale Gary Eich. Das ist der Enkel von Ashs Mentor Professor Eich. Und er ist Ash in allen Belangen immer einen Schritt voraus. Er hat mehr Pokémon als er. Er hat mehr Orden gesammelt. Er ist ständig umgeben von irgendwelchen Cheerleader-Mädels, die ihn
ganz toll finden. Oh, das erzeugt natürlich nochmal Drama. Ash möchte Gary auf jeden Fall besiegen. Ganz besonders in Acht nehmen müssen er und seine Freunde sich aber vor Team Rocket. Ein Verbrechersyndikat, das Pokémon stiehlt, um damit die Weltherrschaft an sich zu reißen. In der Serie sieht man davon meistens die Hauptantagonisten Jesse und James, die mir schon immer sehr gefallen haben. Sie sind nicht wirklich angsteinflößend, eher das Gegenteil. Sie sind so herrlich überzeichnet böse und auch ein bisschen queer-coded. Sie sagen zusammen jedes Mal, wenn sie irgendwas Böses tun wollen, ihren kleinen Reim auf. Wir sind Team Rocket, so schnell wie das Licht. Drum gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Der Reim geht noch länger, ich habe das mal gekürzt. Und sie versuchen immer wieder Pokémon zu klauen, besonders auf Pikachu haben sie es abgesehen. Aber sie scheitern immer wieder kläglich und werden in jeder Folge fortgeschleudert und sagen jedes Mal ihren Verabschiedungsspruch: Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und dann verschwinden sie mit einem Funkeln im Himmel. Und die haben immer ein ganz besonderes Helferlein dabei, nämlich Mauzi. Das ist, wie der Name vermuten lässt, ein katzenähnliches Pokémon. Als Inspiration dafür diente eine japanische Glückskatze, so die Pfötchen hebt und winkt mit Münze drauf. Und Mauzi ist vollwertiges Mitglied der Verbrecherbande, eine Gangsterkatze. Mit der Besonderheit, dass Mauzi eins der wenigen Pokémon ist, das ganz normal die menschliche Sprache sprechen kann. Pokémon können nämlich zum Großteil nichts anderes sagen als ihre eigenen Namen. Selbst Pikachu, Gesicht des Franchises, allseits beliebt und weltweit bekannt, gibt nichts anderes von sich als Pika, Pikachu, Pikachu in verschiedenen Variationen. Also da werden schon Gefühle in der Kommunikation mit den menschlichen Freunden vermittelt, aber kein richtiger Kontext. Fun Fact: Pikachu und alles, was er an Geräuschen von sich gibt, wurde zumindest in der ersten Staffel auf Deutsch synchronisiert. Und die deutsche Stimme von Pikachu ist niemand anderes als Sabine Bohlmann, a.k.a. Lisa Simpson, Sailor Moon, Lily McAllister von Kevin Allein zu Hause, wo ich erst neulich einen Podcast zugemacht habe, und die Maul Rollende Myrte von Harry Potter. Ey, hallo! Was ein Line-Up! Sie synchronisiert oft Figuren mit hohen, piepsigen Stimmen. In das Beuteschema passt Pikachu rein, obwohl es in seinem Gepiepse gar nicht so viele deutsche Worte gab, die man übersetzen musste. Also eigentlich gar keine. Und letzten Endes hat man dann ab der zweiten Staffel auf die deutsche Synchro verzichtet und einfach die original japanische Stimme der Sprecherin Ikue Otani beibehalten. Aber warum sagen die Pokémon denn nur ihre eigenen Namen? Der Grund: brutale Killerspiele. Die Anime-Serie beruht ja auf den Gameboy-Spielen und in diesen Spielen machen die Pokémon Tiergeräusche bzw. Monstergeräusche. Aufgrund von technologischer Einschränkung war es nicht so möglich, das Ganze real klingen zu lassen. Der Gameboy konnte halt nur so schönes 8-Bit-Chiptune-Audio machen, aber mehr auch nicht, und diese Monstergeräusche waren dann eher verzerrtes Quietschen. Pikachu ist ja, wie schon erwähnt, eine Maus, die Elektroschocks verteilt, und diese Maus sagt im Spiel nicht Pikachu, sondern sie macht das Geräusch Pikachu. Also piep, im Spiel in Textform ausgeschrieben, weil das verzerrte Audio vom Gameboy das nicht realistisch wiedergeben konnte. Fun Fact: Die sprachliche Nachahmung von außersprachlichen Schallereignissen nennt man Onomatopoesie. Wenn ein Auto vorbeifährt und hupt, dann macht das tut tut. Das war jetzt meine Stimme, die das Geräusch der Hupe wahnsinnig täuschend echt nachgemacht hat. Ich weiß, es klang zum Verwechseln ähnlich. Wenn ich Englisch sprechen würde, dann hätte ich gesagt honk honk. Und im Japanischen wäre es boo boo. Man merkt, Onomatopoesie ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Das heißt, das Geräusch, was ich mit meinem Mund mache, in Textform darzustellen, ist schon eine Kunst für sich. Sowas zu übersetzen ist doppelt schwierig. Da muss man sich nicht wundern, dass einiges an Poesie verloren geht. Pikachu piepst also eigentlich wie eine elektrisch aufgeladene Maus aufgrund von nicht so guter Soundqualität bei Gameboys und der Schwierigkeit, nichtsprachliche Geräusche in Sprache umzuwandeln, sagt es eben jetzt Pikachu mit dem Mund als Wort. So wie viele andere Pokémon auch. Es ist eigentlich eine Form von Onomatopoesie. Als dann die Serie entwickelt wurde, hat man diese lautmalerischen Worte eben als ihr einzigartiges Tiergeräusch benutzt. Das war nicht so geplant von Satoshi und Co. und allen anderen, die an den Spielen gearbeitet haben. Die haben sich voll gewundert, als sie das gesehen haben. Hä? Wieso sagen die jetzt ihre Namen? Aber es machte marketingtechnisch Sinn, weil man es den kindlichen Zuschauern einfacher machen wollte, sich alle Pokémon zu merken, die es gab. Kleine Kinder mögen Wiederholungen, also sagen die Pokémon immer und immer wieder ihre eigenen Namen. Gleichzeitig wurde es den Kindern erleichtert, sagen zu können, was ihr Lieblings-Pokémon ist, damit man das dann als Plüschtier oder so an die verkaufen kann. Ziel des Spiels war ja, die Vervollständigung seines Pokédex zu erreichen, also Pokémon-Index. Alle 150 Pokémon musst du fangen, dann bist du der beste Pokémon-Trainer der Welt. Der beste! 150 Pokémon, ja, das sind wirklich viel, doch ich will Pokémon-Meister sein, das ist mein Ziel! Lectoball, Dicta, Nidora, Mankey, Rivisa, Floras, Flax, Ibirak, Taubsi, Golking, Blitzer, Dragoan, Nebulak, Bonita, Aquana, Aquapus, Madpo, komm und schnapp sie, komm und schnapp sie dir, komm und schnapp sie dir, Pokémon!
Sie hörten ein stark gekürztes Cover des Liedes Poker Rap vom Künstler Noel Pix mit Sprechgesangeinlage von Alexander Weselski. Erschienen im Jahre 2000 auf dem Album Pokémon Schnapp sie dir alle mit Bonus inklusive Original Poker Rap Video auf einer Enhanced CD, die man auf seinem alten Windows 95 Computer nicht abspielen konnte, weil der nicht enhanced war. Meine CD von damals ist mittlerweile korrodiert, aber 150 Pokémon waren, wie es im Text des Liedes heißt, schon wirklich viel. Deshalb wurde dieser Song gemacht, aus dem Grund, damit sich Kinder das besser merken können. Mittlerweile gibt es über 1000 Pokémon. Und ich bin mir sicher, es wird auch in Zukunft mehr geben. Der Poké-Rap mit 150 Pokémon ist 3 Minuten lang. Wenn man jetzt alle aktuell existierenden Pokémon in einem Rap aufzählen würde, wäre er in 20 Minuten noch nicht vorbei. Teilweise gibt es ja wirklich schöne Pokémon-Designs. Es dienten Tiere oder Pflanzen als Inspiration. Natürlich auch Insekten, weil Satoshi die so gerne mochte. Und es gibt auch abstraktere Formen. Aber bei manchen Pokémon fragt man sich echt, wie die Idee dazu entstanden ist. Und ich stelle mir so vor, da sitzt ein Konzeptzeichner am Schreibtisch. Hallo?
Ja, hallo, wir sind Game Freak, die Firma, für die du arbeitest. Wir sind seit 10 Minuten im Call für neue Pokémon-Designs. Das war doch deine Aufgabe. Jetzt stell die mal vor, ne? Hast du vorbereitet?
Fuck, scheiße, na klar, hab ich was vorbereitet. Hier, das ist Klavion. Es ist ein in der Luft schwebendes, geheimnisvolles Wesen.
Das sieht aus wie ein ganz normales Schlüsselbund.
Es kann Tore zu fremden Welten aufschließen. Hui!
Okay, hast du noch mehr Designs?
Selbstverständlich, hier. Unratytox. Es hat einen Mülltütenähnlichen Körper und ist... stinkt wie eine Mülltüte.
Das ist einfach nur eine Mülltüte.
Fuck. Und das ist seine weiterentwickelte Form, Deponietox.
Das ist die gleiche Mülltüte von eben nochmal, nur aufgeplatzt in deiner Wohnung.
Ja, ja, ja. Hab ich so designt.
Das ist fantastisch. Du bist befördert.
So hat es sich vielleicht zugetragen, diese Pokémon gibt es jedenfalls wirklich. Und manche sagen, sie sind ein Zeichen dafür, dass es mit der Kreativität in Designs bergab geht. Ich muss zugeben, ich bin nicht ganz so versiert in neuen Pokémon-Generationen und auf der Suche nach lustigen Pokémon bin ich auf einen bestimmten Begriff gestoßen. Gen-1er. Es bezieht sich auf Gen-1, also Generation 1. So nennt man in Pokémon-Fachkreisen Personen, die sich ausschließlich mit der ersten Pokémon-Generation auskennen, beziehungsweise nur diese ersten 150 Pokémon gut finden, keine Ahnung haben von neuen Generationen und schon seit 20 Jahren kein neues Pokémon-Spiel mehr gespielt haben. Uff, da habe ich natürlich erstmal Psychoschaden erlitten und es war sehr effektiv. Und jetzt tut es mir voll leid, dass ich überhaupt wage, einen Podcast-Teil darüber zu machen. Und ich dachte mir schon am Anfang, als ich mir das Konzept überlegt habe, okay, ich muss irgendwas zu Pokémon machen. Das habe ich jeden Tag nach der Schule geguckt. Ich hatte einen Pikachu-Plüschi. Fuck, ich benutze seit 20 Jahren einen Glumanda-Waschlappen. Aber das ist voll das Riesenbrett. Nie und nimmer kann ich alles behandeln. Naja, ich werde mich mal nur mit der ersten Generation befassen, beziehungsweise mit der ersten Staffel der Serie und da irgendwas Merkwürdiges drüber erzählen, da habe ich zumindest Erinnerungen dran, das wird mir doch keiner übel nehmen. Nur um dann zu erfahren, dass es genau für solche Personen wie mich faninterne, abwertende Begriffe gibt. Gen-1er. Okay. Wobei sich das vornehmlich auf Personen bezieht, die sich darüber aufregen, dass es überhaupt neue Generationen Pokémon gibt. Nach dem Motto, früher war alles besser und alles, was jetzt neu ist, ist doch albern. Guck dir mal die Designs an, ich hasse das. Und ich meine, das gibt's ja auch bei anderen Franchises, ja? So Star Wars, ich mag nur die Originaltrilogie und alles danach ist scheiße. Halt die Fresse, die Prequel-Trilogie ist voll gut und Hayden Christensen alias Anakin Skywalker ist der geilste Mann der Welt. Ich lass mir sein Gesicht auf ein Kissen drucken und das nenne ich dann Anakissen.
Erlebnisfrei erfunden.
Ich finde Kylo Ren eigentlich ganz toll.
Halt dein Maul, du Idiot, du hast keine Ahnung.
Ich bin der allergrößte Star Wars-Fan. Ich hasse jeden einzelnen Film. Niemand hasst Star Wars mehr als Star Wars-Fans. Und ich finde diesen Aspekt von Fandom sehr toxisch und anstrengend. Warum verbringt man Zeit damit, Dinge zu hassen, wenn man sich stattdessen dem, was einem Freude bringt, widmen kann? Was ich hiermit tue. Ich finde Unratytox ganz fantastisch. Genau so hätte ich es auch gemacht. Genau das ist der Spirit. Sammel sie alle. Lass keine Idee liegen. Wenn du denkst, oh, meine Einfälle sind irgendwie blöd und ich bin nicht so besonders gut, es gibt so viele Leute, die besser sind als ich. Scheiß drauf. Mach's trotzdem. Es gibt ein Pokémon, das ist ein Müllsack. Irgendwer wurde für das Design bezahlt. Irgendein Vollidiot labert jetzt darüber in einem Podcast. Du kannst das auch. Mach's einfach. Trau dich, Trash zu sein. Irgendwann guckt jemand auf dich und denkt, oh mein Gott, ist das dämlich.
Ich liebe es.
Man weiß nie, wie weit sich eine anfänglich bekloppte Idee doch entwickelt und was sie jemand anderem viele Jahre später wert ist. Genau wie Satoshis Idee, ja, ich mag Insekten, ich mag Games, ich mag Kapseln. Ich mache jetzt ein eigenes Game über mich selber, wie ich Insekten in Kapseln fange. Vielleicht findet das irgendwer in Zukunft auch gut.
That's the spirit.
Und ich finde ja so Mythen und Legenden über alte Gameboy-Spiele total interessant. Sogar ich habe damals beim Pokémon-Spielen einen gruseligen Glitch entdeckt, nämlich Messingno. Es ist ein ganz merkwürdig aussehendes Pokémon, so eine verzerrte Bilddatei. Und es hieß halt so in der Schule, ja, wenn du das einfängst, dann rächt es sich. Dann macht es deinen ganzen Spielstand kaputt. Und ich fand es so gruselig, als es mir im Spiel begegnet ist, dass ich direkt geflüchtet bin und ich habe es nicht eingefangen, weil ich Angst hatte vor dem Fluch von Messingno. Aber was ist Messingno? Es war ein Fehler im Gamecode. Es hat eine Nummer gefehlt, also Missing Number, und es wurde im Text dargestellt als Missing No. Ja, es ist voll unspektakulär. Aber wenn ich es eingefangen hätte, dann wäre der Spielcode korrumpiert gewesen und ich hätte tatsächlich meinen Spielstand verloren. An dem gruseligen Mythos von Missing No war also etwas Wahres dran. Der Code auf diesen alten Gameboy-Spielen war nicht ganz astrein. Es gab die Datei von Mew, die heimlich eingefügt wurde, oder eben Dateifragmente, die man vergessen hatte. Und das ist natürlich die beste Vorlage, um urbane Legenden zu schaffen. Eine davon ist das Lavandia-Syndrom, auch bekannt als die tödliche Melodie, die angeblich auf einer frühen Testversion der japanischen grünen Edition der Spiele war, die alle, die sie gehört haben, krank gemacht hat. Sie wurde abgespielt, sobald man die Stadt namens Lavandia erreicht hat. Da gab es dann einen Turm, der als letzte Ruhestätte für Geister-Pokémon dient. Es ist quasi ein mehrstöckiger Friedhof. Den gab es auch in der Anime-Serie in der Folge Der Terrorturm. Da freundet sich Ash mit einem Geist an, aber im Spiel ist der Turm gruselig und voller trauernder Leute, die bei Gräbern ihrer Pokémon stehen. Zum ersten Mal wird das Konzept Tod behandelt und dass auch Pokémon sterben können. Das ist doch recht ungewöhnlich für ein Spiel mit Kindern als Zielgruppe. Es ist eine ziemlich düstere Atmosphäre und die ganze Zeit läuft eine bedrückende, klimpernde Musik im Hintergrund. Die Leute haben Kopfschmerzen bekommen, weil sie so eine unangenehme Frequenz hatte. Gerade Kinder waren betroffen, weil deren Gehör empfänglicher ist für höhere Töne als das von alten Leuten. Die haben Nasenbluten bekommen und Kopfschmerzen und auch Gehirnschäden. Angeblich sind sie dann wahnsinnig geworden und haben sich umgebracht. Für dieses Lavandia-Syndrom gibt es bis heute keine Beweise, denn es ist mal wieder eine Creepypasta. Also eine oft kopierte und veränderte und wieder eingefügte Horrorstory, an der trotzdem ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Beim Thema Geister und Tod kriegt man eh ein mulmiges Gefühl und wenn dann die ganze Zeit so eine gruselige 8-Bit-Piepsmucke nebenbei läuft, kein Wunder, dass man dann Kopfschmerzen davon bekommt. Selbst die Musikdatei in den richtigen Spielen ist schon unangenehm, wenn man sie zu lange hört. Das war nicht die einzige Instanz, in der Pokémon dazu geführt hat, dass Leute leiden. Und was ich nun erzähle, ist keine Creepypasta, das ist wirklich passiert. Auch wenn man sich nie mit der Serie befasst hat, vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört. Es geht um die bekannteste verbotene Anime-Folge, die ausgerechnet zu Pokémon gehört. Inoffizieller englischer Folgentitel ist Electric Soldier Porygon und ist auch bekannt als die Epilepsie-Folge. Sie wurde das erste Mal und das einzige Mal am 16. Dezember 1997 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt und dann nie wieder. Es gibt weder eine englische noch eine deutsche Version davon. Was zum Ibitak ist da passiert? Es geht in der Folge um einen Cyberangriff von Team Rocket. Und um den abzuwenden, lassen sich Ash und Co. kurzerhand in einen Computer hineintransportieren, zusammen mit dem Computer-Pokémon Porygon. Der Name ist eine Anspielung an den Begriff Polygon, griechisch für Vieleck. Und es sieht ein bisschen so aus wie ein schlechtes PlayStation 1 3D-Modell einer Ente in Rot und Blau. Sie kämpfen gegen Team Rocket und als Notlösung wird eine Art Antivirenprogramm gestartet, was leider auch für Ash und seine Freundin eine Bedrohung ist. Es löscht alles, was nicht ins Programm gehört und in der Cyberwelt manifestiert es sich erst als Krankenwagen und dann als spritzenförmiges Raumschiff, das Raketen abschießt. Jesse und James werden in einer unangenehm flackernden Explosion abgeschossen und Ash und seine Freunde halten sich die Augen zu und sagen, oh Mann, ist das hell!
Ja, das kannst du laut sagen!
Ja, wenn sich schon die fiktiven Figuren die Augen zuhalten und sagen, au, ist das unangenehm, könnte man ja annehmen, da hat sich irgendwer Gedanken gemacht. Ist das so eine gute Idee, diesen Lichteffekt einzusetzen? Nope, es ging einfach weiter. Das Pokémon Porygon rettet die Kinder und auch Team Rocket fliegt mit ihnen zum Ausgang, aber es werden wieder Raketen abgeschossen. Pikachu kommt zum Einsatz und schützt seine Freunde, indem es die Raketen mit einer Donnerblitzattacke kaputt macht. Alle sind gerettet und kommen aus dem Computer wieder frei, in die echte Welt, aber der Computer explodiert. Schade. Für sie. Inhaltlich also nicht so dramatisch, aber wie das Ganze in der Animation umgesetzt wurde, hatte extreme Folgen. Um das Explodieren der Raketen darzustellen, hat man sich an flackernden, ganz schnell blinkenden, rot-blauen, grellen Lichteffekten bedient. Ganze 4 Sekunden lang, 1, 2, 3, 4, war dieser Effekt in japanischen Haushalten bildfüllend auf den Fernsehgeräten zu sehen und hat dazu geführt, dass 700 Menschen, darunter größtenteils Kinder, in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, da sie epileptische Anfälle bekommen haben. Das war eine Frequenz, die dein Gehirn zerfickt hat, wie man in Fachkreisen sagt. Eine Kinderserie, die Kinder krank macht, war ein Riesenskandal und die Folge wurde nie wieder gezeigt. Monatelang wurde die ganze Pokémon-Serie komplett aus dem Programm gestrichen und man wusste lange Zeit nicht, geht's überhaupt weiter? In einer Sondersendung hat man sich für den Vorfall entschuldigt und das Computer-Pokémon Porygon ist danach nie wieder vorgekommen. Obwohl es ja gar nichts gemacht hat. Es war nur dabei, als Pikachu mit dem Donnerblitz diese Raketen zerstört hat. Aber Pikachu die Schuld an allem geben, stand außer Frage. Das war das geldeinbringende Maskottchen des ganzen Franchises. Das kann man doch nicht verbieten. Nein, nein, es war Porygon. Oh, keine Sorge, wir werden Porygon nie wieder zeigen. Eine gute Sache hatte die Folge jedoch. Doch es gab daraufhin strengere Richtlinien für Anime-Serien. Blinkende Lichter in dieser Frequenz durfte es nicht mehr geben. Die erlaubte Dauer der Effekte wurde eingeschränkt. Und es durfte auch nicht mehr den ganzen Bildschirm einnehmen. Und heutzutage sieht man ja manchmal bei diversen Sendungen, nicht nur Zeichentrick, Epilepsie-Warnung am Anfang. Das ist mitunter dieser verbotenen Folge zu verdanken. Und es war nicht die einzige Folge, die Skandale ausgelöst hat. Es gab einige Folgen, die verboten wurden oder nie in Deutschland erschienen sind. Zum Beispiel die Folge mit dem englischen Titel Beauty and the Beast. Beach ist also ein Wortspiel von Die Schöne und das Biest. Auf Deutsch kann man es übersetzen mit Die Schöne und der Strand. Tja, aber sie ist nie auf Deutsch erschienen. Warum? Weshalb? Wieso? Weswegen? Fragt sich der synonymliebende Zuschauer mit abwechslungsreicher Gedankenwortwahl. Ash und seine Freunde kommen zufällig bei einem wunderschönen Ferienparadiesstrand vorbei. Wem passiert das nicht? Und gehen direkt im Meer baden? Ash und Rocco sind aber schon am Anfang der Folge ein bisschen verwirrt, weil sie ihre Freundin Misty ganz überraschend in einem Bikini sehen. Es erinnert ein bisschen an die Szene aus Harry Potter und der Feuerkelch, in der Hermine Granger zum Tanzball zum ersten Mal ein hübsches Kleidchen trägt und Harry und Ron, die sie vorher nur als klugscheißerische Kumpeline angesehen haben, nehmen sie plötzlich zum ersten Mal als schöne junge Frau wahr. In Harry Potter wurde das so ein bisschen aufgebauscht mit jugendlichem Herzschmerz zwischen Hermine und Ron. In Pokémon wird das anders gelöst. Ash sagt, oh wow, ist echt merkwürdig, dass du wie ein Mädchen aussiehst. Und kriegt dann von Misty einen Ball in die Fresse gehauen, fällt um und ertrinkt beinahe im seichten Strandwasser. Es ist das erste Mal, dass in der Serie thematisiert wird, dass Misty, obwohl sie sich immer biestig verhält, eigentlich ein hübsches Mädchen ist. Bei dem Gag, oh scheiße, du bist ja ein Mädchen, hätte man es belassen können? Aber nein, es wurde noch weiter getrieben. Die Kinder beschließen, spontan eine Bootstour zu machen. Mit einer mehrstöckigen Yacht, die sie aus Versehen klauen. Haben wir wieder mal Diebstahl. Dann kollidieren sie mit dem U-Boot von Team Rocket und brettern auch noch in einen Bootssteg rein. Die Yacht und der Bootssteg gehören einem Restaurantbesitzer, für den sie fortan arbeiten müssen, um die Schäden abzubezahlen. Da haben wir das Thema Kinderarbeit. Und auch dieser Restaurantbesitzer, der ein alter Mann mit langem grauen Bart ist, ist ein bisschen zu sehr angetan von Misty im Bikini. Team Rocket braucht auch Kohle und arbeitet im Restaurant nebenan. Das gibt Drama. Ashs Mutter und Professor Eich sind zufällig mit einer Touristengruppe vor Ort und von denen erfahren sie, dass es einen Bikini-Wettbewerb am Strand gibt. Kannst $1000 gewinnen? Ja, geil, dann sind alle Probleme gelöst. Da muss Misty nun natürlich teilnehmen, so als einziges Mädchen der Gruppe. Und dann sagt sie auch noch, während sie in ihrem kleinen Bikini über den Laufsteg geht und alle ihr zupfeifen, das ist ganz schön peinlich und erniedrigend, aber wir brauchen das Geld. Ist jetzt nicht so eine gute Message in der Kinderserie. Auch Jessie von Team Rocket macht mit und um noch bessere Chancen zu haben, nimmt auch James teil und das macht er mit riesen Fake-Titten. Ihr merkt schon, worauf das Ganze hinausläuft und warum die ganze Folge so problematisch ist und gecancelt wurde. Die Titten kann James auch noch aufblasen, um sie noch größer zu machen und spielt damit dann rum, so wobbly, wobbly, wobbly. Er squeezed sie zusammen und wippt damit rum, um Misty zu verspotten und deutet mit dem Kommentar, dass sie ein paar Jahre zu früh beim Contest mitgemacht hat, an, dass sie mit ihren kleinen Brüsten gar keine Chance gegen ihn hat. Ich wiederhole nochmal, Misty ist 10. Dann kommt zufällig auch noch Ash-Rivale Gary vorbei mit seinen geilen Cheerleader-Mädels und irgendwie ist der Bikini-Contest völlig durcheinander. Die Folge endet damit, dass Jesse und James, angeregt von der bösen Rivalen-Restaurantbesitzerin, kurzerhand den Strand mit Raketen in die Luft sprengen wollen, damit keiner mehr an das andere Restaurant geht. Ashs Pokémon können die Raketen aber abwehren, indem sie sie in das doofe Konkurrenzrestaurant leiten, was dann explodiert. Zum Glück nicht mit einem Epilepsie-auslösenden Lichteffekt. Und Team Rocket verschwindet wie so oft mit "Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen!" Bling! Am Meereshorizont. Im amerikanischen Fernsehen wurde diese Folge gezeigt, aber zensiert und ein bisschen umgeschrieben. Der alte Restaurantbesitzer sagt zu Misty, die ein Bikini trägt, in der englischen Version:
"Oh, you remind me of my granddaughter."
Oh, du erinnerst mich an meine Enkeltochter. Aber auf Japanisch sagt er:
"Ich kann's kaum erwarten, bis du 8 Jahre älter bist."
Ew. Die Aufblas-Titten-Szene ist auf Englisch komplett rausgeflogen. Und am Ende gewinnt Ash den Wettbewerb als Sieger der Herzen, weil er mit seinen Pokémon zusammen alle gerettet hat. First place in our hearts. Ash Ketchum. So steht es auf dem Pokal, den seine Mutter am Strand hält, aber ihm nicht gibt. Denn im japanischen Original steht das da so nicht. Ashs Name ist gar nicht erwähnt. Da steht nur: Wettbewerb für sonnengebräunte Schönheiten und Pokémon-Maskerade. Gewinner. Und da Ashs Mutter den Pokal hält, aber ihm nicht gibt, scheint es so, als hätte sie den Contest gewonnen mit ihrem geilen Milf-Ass, den man dann auch schön im Vordergrund am Ende der Folge sieht, während die Kinder weiterziehen. Was zum Arsch! Literally! Trotz der Zensierung lief die Folge nur einmal im amerikanischen Fernsehen, kam von daher auch nie bei uns an. Aber kein Wunder, dass diese Folge einfach mal komplett gestrichen wurde. Das Crossdressing von James war nicht mal das Problem, das macht er tatsächlich in einigen Folgen. Der Grund für das Verbot der Folge war dieser fragwürdige Fokus auf Titten. Kleine Titten, Medium-Titten, Riesentitten, willkommen im Land der Titten. Und als Bonus noch ein Arsch. Alles dabei. Was für eine Kinderserie nicht ganz so angemessen war. Es sollte wohl so eine typische Beach-Episode werden. Also ein sehr häufig vorkommendes Anime-Klischee, dass einfach mal eine Episode lang nichts passiert, außer dass die Hauptfiguren am Strand sind. Bisschen leichte Unterhaltung. Und in Beauty and the Beach werden keine neuen Pokémon vorgestellt oder gefangen und es gibt keine Kämpfe gegen Arenaleiter. Es wird nur eine Rakete mal wieder abgelenkt und zerstört. Es passiert nichts, was die Hauptstory vorantreibt. Und dieser Beauty-Contest wirkt sehr rausgelöst aus dem Rest der Handlung, denn es ging ja eigentlich darum, dass Ash und seine Freunde in einem Restaurant arbeiten müssen. Es wirkt sehr undurchdacht, so als hätte irgendwer eine Ausrede gesucht, um die Hauptfigur-Mädels mal in knapper Kleidung darzustellen. Sogar Ashs Mutter. Das war recht fragwürdig und auch kein Einzelfall, was mich zum nächsten Thema bringt, nämlich Sammelkarten. Was haben die denn mit Titten zu tun? Pass auf, ich muss dazu weiter ausholen. Atmen wir einmal tief ein und erinnern uns an Plastik-Klarsichtfolien-Geruch. Oh. Irgendwie hatte jeder so einen Pokémon-Sammelkartenordner. Ich nicht. Mein Taschengeld ist draufgegangen für Tim Burtons Mars Attacks-Sammelkarten, weil ich verliebt war in die Marsianer. Ja, ich war ein merkwürdiges Kind. Aber vielleicht hat irgendwer von euch noch so einen Ordner rumfliegen und wird allein beim Gedanken an diesen Geruch zurückversetzt in die Schulzeit, wo man Pokémon-Sammelkarten freundschaftlich, fröhlich, in friedlicher Eintracht Frankfurt miteinander getauscht hat. So war es zumindest gedacht, aber die Realität war ganz anders. Es ging gar nicht um das Kartenspiel mit süßen Viechern drauf, sondern sie waren begehrte Prestigeobjekte. Es wurde eiskalt gehandelt und abgezockt und es war auch Gewalt im Spiel, sodass diese Karten letztlich an manchen Schulen verboten wurden. Da hat man sich dann in dunklen Ecken in der Pause hinterm Sportplatz zwischen Rhododendron-Büschen getroffen, um heimlich weiter zwielichtige Geschäfte abzuschließen. Und irgendwie hat sich das bis heute nicht geändert. Ich wage mal zu behaupten, kaum jemand kauft diese Karten, um damit tatsächlich zu spielen. Da sind ja nicht nur Pokémon, sondern auch Attacken und Items drauf, wo man ein Deck bilden kann. Das macht den Reiz aber nicht aus. Für viele Leute sind diese Karten eine Investition. Die werden gekauft und dann nicht mehr angefasst, weil man könnte sie ja knicken oder den dünnen Papprand der Karte anschrabbeln, das mindert den Wert. Wenn neue Kartendecks erscheinen, dann campen die Leute teilweise von den Verkaufsläden über Nacht, um als erstes diese Karten zu kaufen und mit Glück eine seltene Karte zu ergattern, auf der sie dann sitzen bleiben und hoffen, dass der Wert über die Jahre steigt, um sie dann zu unfassbaren Preisen an Sammler zu verkaufen. Gerade Karten der alten Edition sind heutzutage ein Vermögen wert. Der Rekord für die teuerste Pokémon-Karte liegt bei 5,275 Millionen Dollar. Sie wurde verkauft an den Influencer Logan Paul und diese Karte trägt die Bezeichnung Pikachu Illustrator. Darauf zu sehen ist Pikachu mit Pinseln in seinen Pfötchen, umgeben von herumfliegenden Illustrationen und einem Tintenfass. Also Pikachu als Künstler. Die Karte gab es bei einem Illustrationswettbewerb von 1997 bis 98 zu gewinnen. Wie viele Gewinner bzw. wie viele Karten es gab, ist nicht bekannt. Man weiß bisher von 41 Stück. Sie ist damit außergewöhnlich selten und bei Sammlern sehr begehrt. Selbst ganz normale deutsche Sammelkarten vom ersten Basisset gehen bei eBay weg für mehrere 10.000 Euro. Ich mit meinen Mastertech-Sammelkarten kann dann nicht mithalten. Ein komplettes Vintage-Basisset von 1996 wird gehandelt für knapp 40 Euro. Alle Karten, die es je gab. Das gesamte Taschengeld meiner Kindheit. 40 Euro. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist mit Titten? Denkt sich der Podcast-Zuhörer. Okay, dazu komme ich doch jetzt, pass auf. Genauso wie es in der Pokémon-Anime-Serie verbotene Folgen gab, gab es auch verbotene Sammelkarten. Und eine davon hieß Misty's Tears. Mistys Tränen. Und darauf ist Misty abgebildet, nicht im Bikini, sondern nackt. Und sie hält weinend ihr Pokémon Sterndu vor sich im Arm. Die Arme sind dabei ausgestreckt, sodass Brüste und Nippel verdeckt sind. Außerhalb von Japan wurde diese Karte verboten. Und sie ist selbst mit verändertem Artwork, wo Misty angezogen und im Close-Up zu sehen ist, wie sie weint und von einem Shiggy getröstet wird, nur auf Englisch erschienen. Es ist nicht mal eine seltene Karte, aber sie ist eine der bekanntesten verbotenen Karten. Der Grund... Titten. Und da hört's nicht auf. Eine Karte hat es mir besonders angetan. Hab sie, wie es sich gehört für diesen Podcast, direkt auf eBay gekauft. Denn der Unterschied zwischen japanischer Version und deutscher sind lediglich zwei Punkte. Wie können zwei Punkte zu einem Verbot führen? Die Karte heißt auf Deutsch Slimer. Das ist ein Gift-Pokémon, das wie ein Schleimhaufen aussieht. Es frisst Müll und trinkt Abwasser und fühlt sich in der Kanalisation zu Hause. Und die Sammelkarte zeigt, wie dieses Slimer aus dem Gullideckel rausguckt. Mit fröhlich aufgerissenem Mund schielt es schleimig gierig wie so ein Perversling unter den Rock eines vorbeigehenden Mädchens. So wirkt es zumindest, weil die zwei Punkte, die seine Pupillen darstellen, in die Richtung zum Röckchen gucken. Die westliche Version der Slimer-Karte wurde daraufhin umgewandelt und die beiden Punkte wurden minimal zur Seite versetzt, sodass das Mädchen zwar immer noch vorbeigeht, aber Slimer guckt einfach geradeaus in eine völlig andere Richtung. Aber nicht nur Slimer findet Röckchen gut, sondern auch Pikachu. Es tut mir leid, dass ich das jetzt enthüllen muss und es passiert auch noch jedes Mal im Anfangslied. Auch heute höre ich noch gerne Anime-Intros, da darf Pokémon nicht fehlen, ich singe voller Inbrunst mit Ich will der Allerbeste sein. Ist ja eine Übersetzung des englischen Titelsongs I wanna be... The very best. In Japan gab es aber einen völlig anderen Titelsong, eine ganz andere Melodie mit ganz anderem Text. Und da heißt es, grob übersetzt, egal ob im Feuer, im Wasser, im Gras, in Wäldern, in der Erde, in den Wolken oder unter dem Rock dieses Mädchens. Es ist sehr, 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 sehr schwer, aber ich krieg euch, Pokémon. Und dabei hüpft Pikachu zwischen die Beine eines Mädchens, das sich dann die Hände vor den Rock hält, damit man nicht ihr Höschen sieht. Es zeichnet sich ein Muster ab. Der Text ist in unserem Anfangslied anders, aber die Animation des Intros wurde teilweise übernommen. Und so sieht man, auch auf Deutsch, bei jeder Folge, jedes Mal, wenn das Anfangslied kommt, wie ein Mädchen es sich gefallen lassen muss, dass da eine Elektromaus zwischen ihren Beinen rumhoppelt. Ja, es gab einige Kontroversen um Pokémon, sowohl zu den Spielen als auch zur Serie, zu den fucking Sammelkarten. Und das war noch nicht alles, es gibt ja auch noch die App Pokémon Go. Ein Augmented Reality Spiel, wo man rausgehen und reale Orte in der Welt besuchen muss, um überall verteilte virtuelle Pokémon zu suchen. Da sind die Leute dann auf Straße mit viel Verkehr gelaufen, sind in Zoos ins Tigergehege eingebrochen oder random durch Krankenhäuser gegangen und haben die Patienten gestört, weil da irgendwo zufällig ein seltenes Pokémon gespawnt ist, was sie haben wollten. Erst vor kurzem im Januar 2025 ist ein Mann in Bremerhaven wegen dieser App ins eisige Wasser in die Weser gestürzt und musste gerettet werden, weil er vom Spiel abgelenkt war. Es geht immer weiter. Mit jeder neuen Instanz, die was mit Pokémon zu tun hat, passiert irgendwas Dummes. Aber es ist nicht auch irgendwie schön? Es war ein Riesenphänomen, damals wie heute. Ich habe die rote Edition auf dem alten, fetten, grauen Gameboy gespielt und mich vor Miss Hingno gefürchtet. Und Jesse und James in der Serie fand ich super lustig. Und das Schöne ist ja, gerade weil es so viele Pokémon-Generationen über die Jahre gab, hat jeder eine Kindheitserinnerung daran. Jeder hat irgendwie das Spiel, was er zuerst gespielt hat. Die erste Folge von der Serie. Oder die eine Sammelkarte, die ihm was bedeutet. Bei mir ist es nun ausgerechnet Slimer. Die Generation, die einen als erstes begleitet hat, wird eben die prägendste und deswegen die beste.
Die beste!
Und es ist so, wie Pokémon-Erfinder Satoshi selbst einmal gesagt hat. Pokémon ist, wie wenn man als Kind zum ersten Mal ein Fahrrad bekommt. Jeder lernt, wie man Fahrrad fährt und will irgendwo hin, wo man noch nie war. Alle machen also die gleiche Erfahrung, aber wohin man damit radelt, ist jedem selbst überlassen. Ich blicke zurück mit ganz viel Liebe auf die erste Staffel und hoffe, dass ich auch bei euch ein bisschen die Nostalgie-Gehirnregion kratzen konnte, ohne dass ihr permanenten Schaden davon erlitten habt. Und verabschiede mich mit einem: Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen!
Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk.
Und hier sind exakt 2 Outtakes, weil ich so professionell aufgenommen habe. So ein Scheiß. Die man auf seinem alten Windows 95 Computer nicht abspielen konnte, weil der nicht enhanced war. Oh Gott, bin ich alt. Das werde ich jetzt während des Podcasts sehr oft sagen, glaube ich. Aber wenn ich es eingefangen hätte, dann hätte das den Spielcode korrumpiert und ich hätte mein Hätte-Hätte-Fahrradkette.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, idyllisches Ostdeutschland.
In meiner Kindheit war es sehr schön, es war ruhig.
Mein großer Bruder hat Holunderblütensirup produziert.
Okay, wait. Da fehlt noch viel mehr Wodka-Bull und Böller.
Hey, warte!
Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sind zurück und quatschen wieder übers Aufwachsen im Osten.
Zum Beispiel über Burgfeste mit dem dunklen Parabelritter. Und wie man dort randalierende Faschos deeskaliert.
Und ich komme in diesen Kreis, 2 Flaschen Met in Bus. Und ich sage einfach, ich bin Odin.
Hier hört ihr wieder Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof. Von Betty Taube, Lukas White, Elise oder 01099.
Ich bin schon oft auch irgendwo in die Heide gehackt, weil da irgendwelche Tschechen da irgend so eine Theke veranstaltet haben.
OKF, Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.